Hey, 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 willkommen zum NBA Tauchgang. Heute mit den Top 3 Most Underrated Players, Top 5 League Pass Teams und mit wem würdet ihr eure Franchise lieber starten? De'Aaron Fox oder Ben Simmons?
Fans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
Hey, hallo Leute, willkommen zurück beim NBA Tauchgang. Heute hört ihr den zweiten Teil des Podcasts mit Tom Schneider. Da es so lang geworden ist, haben wir daraus zwei Teile gemacht und heute, wie angekündigt, hört ihr die Top Underrated Players, Top 5 League Pass Teams und eine Einschätzung, mit wem wir lieber unsere Franchise starten würden, mit De'Aaron Fox oder Ben Simmons. Und ich hatte es letztes Mal angekündigt, wenn ihr uns eine Rezension schreibt bei iTunes, dann werden wir euch hier einen Shoutout geben und es gab tatsächlich zwei Rezensionen. Und wir sind jetzt fast genau ein Jahr dabei mit dem NBA-Tauchgang und wir stecken wirklich eine Menge Arbeit rein und wir haben bisher bei iTunes 4 Rezensionen und 20 Bewertungen bekommen. Also, wenn ihr den Podcast schon öfter gehört habt, wenn ihr mögt, was wir machen, dann kann ich euch nur bitten, uns da ein bisschen zu unterstützen, denn ihr wisst ja, wie es ist, wenn man da Ratings bekommt, wenn man Rezensionen bekommt, dann hilft es dem Podcast weiter und es hilft anderen Leuten, uns zu hören und uns zu finden. Der Podcast, den ich mit Jonathan gemacht habe, der Western Conference Power Ranking Podcast, hat fast schon 2000 Hörer und das ist für uns schon ein super Ding und wir hoffen, dass es weiter steigt. Von daher kann ich euch nur bitten, uns da weiter zu unterstützen. Und jetzt tatsächlich zwei Shoutouts. Das eine von Sean. Hallo aus Essen, schreibt er. Ich wollte mich einmal bedanken für die ganze Arbeit, die ihr in dieses Podcast-Projekt reinsteckt. Gucke seit circa 5 Jahren regelmäßig NBA und finde es super, dass es so einen guten deutschen Podcast gibt. Macht weiter so. Liebe Grüße, Sean. Ja, vielen Dank, Sean. Und dann von Nino aus Frankfurt. Für jemand, der nicht so viel Zeit hat, sich tiefgründig mit allen Stats und Hintergrundstories zu informieren, aber sehr viel Zeit im Auto verbringt, ist es einfach überragend. Super Infos, sehr interessant, sehr sympathisch. Freue mich schon auf die Saison. Vielen Dank, Nino. Vielen Dank, Sean. Und falls ihr auch einen Shoutout möchtet und falls ihr uns unterstützen wollt, bitte gebt uns dann auch so eine Rezension und ansonsten einfach, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, eine positive Bewertung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem zweiten Teil mit Tom, der übrigens gerade im Urlaub ist und irgendwo in Frankreich sich mit seiner Familie rumtreibt. Von daher alles Gute an Tom, alles Gute an alle Hörer und viel Spaß mit dem zweiten Teil. Ja, dann kommen wir zu unserer nächsten Frage. Wer sind die drei most underrated Player der Liga? Willst du vorher noch einen einleitenden Satz sagen, wie du da rangegangen bist, oder möchtest du direkt mit dem ersten Spieler starten?
Ja, ich sag auch noch kurz was Allgemeines, weil ich finde, most underrated Player ist immer ja eine sehr, sehr interessante Kategorie. Einfach weil sie, finde ich, zumindest für mich persönlich auch immer so ein bisschen schwer zu greifen ist. Weil man muss sich ja erstmal irgendwie vor Augen führen, wie wird der Spieler überhaupt allgemein gesehen, beziehungsweise wie sieht man den Spieler selbst und eben wie groß ist jetzt da die Diskrepanz und darauf basierend dann eben versuchen, so ein bisschen seine Kandidaten auszumachen. Und ich habe mich jetzt für ein ganz interessantes Feld entschieden, wie ich finde. Ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, den Spieler, der von dir vielleicht am ehesten kritisiert wird, hebe ich mir mal für den Schluss auf. Und fange mal
an. Wieder irgendein totaler Superstar, oder?
Ja, wieder Anthony Davis. Nee, ach was. Genau, ich fange mal mit John Collins an, den ich selber einfach auch so ein bisschen underrated habe in der letzten Saison, weil es irgendwie völlig an mir vorbeigegangen ist, dass er wirklich eine extrem gute Saison gespielt hat, nachdem er sich dann auch wieder von seinen Verletzungen erholt hatte. Also er hat letzte Saison fast 20 Punkte aufgelegt, dazu 10 Rebounds bei einem sehr effizienten 122 Offensivrating und das Ganze auch nur in Anführungszeichen in 30 Minuten Spielzeit, was ich wirklich mehr als respektabel finde und im Verlauf der Saison zu 0% mitbekommen habe. Außerdem hat er sich ganz sneaky noch einen wirklich schon soliden Dreier angeeignet, hat bei 2,5 Versuchen pro Spiel 35% getroffen, nachdem er in seiner Rookie-Saison eben so gut wie gar keine Dreier genommen hat. Und ja, hat sich offensiv eben schon extrem stark präsentiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass er eben auch zusammen mit Trae Young, dem du ja eine sehr gute nächste Saison projizierst, da so ein bisschen als Duo wächst und die beiden da wirklich eine gute Chemistry entwickeln könnten. Nur muss man bei ihm natürlich auch dazu sagen, dass er eben defensiv noch extrem schwach ist. Also sein Effort lässt teilweise echt zu wünschen übrig. Er spielt keine gute Help-Defense von den großen Positionen und ist auch zu langsam für manche Power-Forwards in der heutigen NBA. Also defensiv ist er definitiv noch, hat er noch eine große Baustelle. Allerdings ist er eben auch noch ziemlich jung, also ist fast 22 Jahre, wird jetzt demnächst 22 und ja, hat meiner Meinung nach auch noch, hat noch ein bisschen Zeit, beziehungsweise ich würde ihm noch ein bisschen Zeit geben, als Big Man auch eben einen defensiven Basketball-IQ zu entwickeln und so ein bisschen Spiel zu lesen. Und ich kann mir vorstellen, dass er offensiv wirklich bei einer guten Entwicklung sowas wie eine dritte Option in einem soliden Team sein könnte.
Ja, ich kann den Pick gut verstehen. Also ich hatte John Collins Stats auch gerade die letzten Tage gecheckt und gedacht, oh mein Gott, das ist viel mehr, als ich gedacht hatte. Und auch bei den Lineups von den Hawks, es ist schon so, dass die deutlich besser sind, wenn Collins und Trae Young auf dem Feld waren, als wenn sie nicht drauf waren. Das ist ja auch schon mal bei Rookies oder Zweitjahresspielern ein ganz gutes Zeichen, denn sie haben ja auch noch einige Veterans. Da kann das auch manchmal so ein bisschen anders aussehen, aber die haben schon ganz gut zusammengespielt, die haben schon ganz gut zusammengepasst. Ich glaube auch, dass das System in Atlanta einfach ganz gut geeignet ist, um so einen wie Collins da in Szene zu setzen. Der kriegt viele Alley-oop-Pässe. Ich glaube, die Kombination Trae Young, John Collins war mit die am meisten Assists gespielt von einem auf den anderen Spieler in der letzten Saison. Also die haben schon ganz gute Chemistry entwickelt. So ein bisschen die neuen Stockton und Malone, aber muss man natürlich erstmal sehen, ob sie auch tatsächlich zusammen regelmäßig 50 Spiele irgendwann gewinnen können. Das müssen sie erstmal noch zeigen. Aber die beiden haben schon statistisch gesehen beide doch eine Menge schon gezeigt für ihr junges Alter. Kann ich verstehen. Hatte ich auch nicht auf dem Zettel. Von daher schon bei mir auch underrated gewesen. Obwohl ich die Hawks letzte Saison auch einigermaßen viel geguckt habe. Aber dass die Stats so gut waren, nach dem All-Star-Break 20-10 im Schnitt, das hatte ich nicht auf dem Zettel.
Ja, also eben vielleicht noch kurz als Ergänzung. Ich finde, das Duo Trae Young und John Collins ist am offensiven Ende, kann man vielleicht sagen, genauso aufregend, wie es am defensiven Ende vielleicht ernüchternd sein könnte. Aber eben, sind beide ja auch noch nicht allzu lange in der Liga, also darf man sie da auch noch nicht zu früh abschreiben wahrscheinlich.
Ja, man muss wahrscheinlich bei den beiden wirklich die entsprechenden Spieler einfach drum herum stellen. Das wissen die Hawks, deswegen haben sie Hunter gedraftet. Und ja, man kann nur hoffen, dass sie aus ihren Möglichkeiten noch das Beste rausholen. Ich meine, Collins hat eigentlich die körperlichen Voraussetzungen, Trae Young, das wird schon sehr schwierig werden, aber es gibt auch andere Beispiele dafür, dass man auch mit kleinen Point Guards eine ganz gute Defense aufs Feld bringen kann. Und die Warriors sind da ein Beispiel. Von daher ist da schon noch einiges möglich. Man muss eben einfach nur die richtigen Entscheidungen treffen bei der Roster-Zusammenstellung. Ja, mein erster Kandidat für den Most Underrated Player ist einer von meinen liebsten Spielern und einer, dem ich die ganze Saison schon, über den ich die ganze Saison viel geredet habe. Und zwar ist es Brook Lopez. Und ich muss sagen, dass ich ihn jetzt nicht als völlig unter dem Radar sehe. Er war bei den Milwaukee Bucks. Die waren ein total krasses Team. Natürlich wird ihm von jedem seinen Anteil am Erfolg zugerechnet. Aber dass er zum Beispiel beim Defensive Player of the Year Voting keine einzige Stimme bekommen hat, das finde ich schon irgendwie ziemlich schade. Und natürlich war die letzte Saison jetzt seine beste, aber er hat vor der Saison auch diesen Mini-Vertrag bekommen. Ich glaube, 3 Millionen waren das für die letzte Saison, obwohl er sein Spiel doch schon ziemlich positiv umgestellt hat. Und jetzt im letzten Jahr, da hat er wirklich, ja, eigentlich eine Fabelsaison gespielt. Was hat ja noch kein Spieler gemacht? Mehr als 2 Dreier pro Spiel getroffen, mit auch noch einer Career-High-Quote. Hat auch noch mehr als 2 Blocks im Schnitt gemacht. Ist der erste Spieler, der das geschafft hat in der Geschichte. Er hatte Monate dabei, wo er wirklich unglaubliche Zahlen aufgelegt hat, was Blocks und Dreier angeht. Zum Beispiel im März hat er 2,5 Dreier mit 43% getroffen und 2 Blocks im Schnitt gemacht. Also wirklich Wahnsinn, und man muss ja auch einfach mal sehen, wie gut der fit ist mit Antetokounmpo zusammen. Das ist zum Beispiel auch noch so eine Sache. Die Lineups mit ihm sind super positiv. Er ist da wirklich ein Garant für die gute Defense. Die Milwaukee Bucks hatten in der letzten Saison die beste Defense der Liga, und er ist da jemand, der einen großen Anteil daran hat. Er ist der Spieler, der in der ganzen Liga die meisten Shots contested hat. 18,1 in der letzten Saison, klar die Nummer 1. Es gab in der letzten Saison 18 Spieler, die 6 Shots am Ring contested haben, und von den 18 Spielern lässt er die niedrigste Quote zu mit 51,1. Er hat selber ein effektives Field Goal von 57,1%. Das ist Rang 26 in der Liga. Dazu die 26 meisten Dreier getroffen. Also er ist schon wirklich ein wahnsinniger Spieler. Er ist mit 179 Blocks der drittbeste Shotblocker in der Liga gewesen bei den Total Blocks. Also hier bei Dreiern und bei Blocks und bei effektiven Field Goal so gut zu sein, er sucht da schon so ein bisschen seinesgleichen, was diese Dinge angeht. Und für mich wäre er auf jeden Fall in der Konversation gewesen. Top 5 beim Defensive Player of the Year wäre eigentlich so mein Tipp gewesen, und er hat keine einzige Stimme bekommen, und das finde ich doch schon ziemlich underrated.
Ja, also Brook Lopez finde ich auch eine ausgezeichnete Wahl. Ich muss jetzt leider doch nochmal kurz auf die Videos verweisen, die ich in der letzten Saison gemacht habe, weil die Streak hält an. Also bisher alle 4 Spieler, die du genannt hast, waren Spieler, über die ich letztes Jahr ein Video gemacht habe. Brook Lopez zum Beispiel dann auch in den Playoffs, da habe ich ihn als heimlichen Helden der Bucks bezeichnet, also auch genau in diese underrated Schiene gehend sozusagen, und ich kann mich dir nur voll anschließen. Ich habe noch eine Theorie anzubieten, warum er vielleicht keine Stimmen bekommen hat, und zwar, weil er ja eben mit Giannis Antetokounmpo jemand hat, der auch von vielen bei der Defensive Player of the Year Wahl wahrscheinlich berücksichtigt wurde, und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Voter dann eben, als er sich die Bucks angeschaut hat, eher zu Giannis als zu Lopez geschielt hat, aber du hast absolut recht, dass Brook Lopez da auf jeden Fall ja genauere Überlegung verdient, weil er hatte wirklich einen extrem positiven Effekt auf dieses Bucks-Team. Also nur, ja, um es nochmal kurz mit ein paar Zahlen zu manifestieren. Eben die Bucks waren im Jahr davor 18. in der Defense und waren letztes Jahr laut Clean the Glass auf Platz 2. Und auch was das Defensiv-Rebounding angeht, waren sie, bevor Lopez zum Team kam, das schlechteste Team der Liga und waren letztes Jahr das drittbeste. Und das sind eben Zahlen, auf die Lopez ganz klar einen sehr, sehr großen Einfluss hatte. Und ich bin immer noch erstaunt, wie gut die Bucks letztes Jahr performt haben. Sie haben eben letztes Jahr dann ein extrem effektives Defensivsystem implementiert mit Lopez in der Mitte des Teams und Giannis, der eben teilweise so ein bisschen roamt und rechts und links aushilft. Und genau, eben dazu diese krasse Entwicklung in der Offense von ihm, der jetzt wirklich über die letzten Jahre eine der Cinderella-Stories ist, was eben die Entwicklung des Drei-Punkt-Wurfs angeht. Also Brook Lopez ist auf jeden Fall ein, definitiv unterschätzter Spieler.
Ja, also 2,3 Dreier mit 36,5%, das ist schon als Center eine ganz schöne Ansage. Und also es kann auf jeden Fall sein, dass er nächste Saison noch mehr Dreier wirft. Also ich würde mich nicht wundern. Er hat ja erst vor 3 Jahren angefangen, die Dreier überhaupt zu werfen. Und seine Quote war bisher 34,6 und 34,5 vorher und jetzt 36,5. Also da ist auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen Platz für Verbesserung bei ihm.
Ja, auf jeden Fall.
Wen hast du denn als nächsten underrated Player?
Ich habe als nächsten Spieler jemand, der ja fast schon klassisch sozusagen zu den underrated Playern gehört. Also zumindest in meiner Auffassung wird er da extrem oft genannt und eben auch zu Recht, weil er einfach auch ein sehr, sehr guter Spieler ist, der, finde ich, in der gesamten Liga noch nicht die Reputation genießt, die er verdient und auch noch nicht entsprechend mit irgendwelchen All-Star-Würdigungen oder dergleichen ausgezeichnet wurde. Und zwar handelt es sich um Jrue Holiday, der eben ein sehr, sehr kompletter Spieler ist, auch eine unterschätzt gute letzte Saison eigentlich hatte bei einem Team, das spätestens nach der Trade-Forderung von Anthony Davis eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel hatte, um das es gespielt hat. Aber Holiday hat letztes Jahr trotzdem Career-High 21 Punkte pro Spiel aufgelegt, dazu eben fast 8 Assists und das Ganze noch gepaart mit seiner ohnehin schon extrem guten Defense. Und genau, er hat im letzten Jahr seinen Dreier im Volumen noch ein bisschen gesteigert, hat ihn mit 33% nicht so gut getroffen, aber dennoch eben hier versucht, den nächsten Schritt zu machen, was seinen Wurf angeht. Er ist ein sehr, sehr guter Finisher am Ring und eben auch ein sehr, sehr guter Scorer aus der Midrange. Also er kann eigentlich aus allen Lagen dem Team Punkte einbringen und kreiert sich auch einen sehr großen Teil seiner Offense selber. Also ist wirklich auch gut darin, eben sich selber gute Würfe zu kreieren und eben ist auch jemand, der extrem gut für andere kreiert und dann im letzten Jahr auch nochmal wirklich gute Plays, gute Reads gemacht hat mit Anthony Davis an seiner Seite, beziehungsweise auch ohne ihn, als Davis dann nur noch 20 Minuten pro Spiel gesehen hat. Aber ich würde sagen, seine größte Calling Card ist tatsächlich die Defense. Er ist in meinen Augen wirklich ein herausragender Defender, der eben auch extrem variabel ist. Also er kann, finde ich, als Point-of-Attack-Defender wirklich einen sehr, sehr guten Job machen. Er ist gut darin, kleinere Flügel zu verteidigen, ist extrem aufmerksam in der Defense, spielt gute Help-Defense, hat gute Instinkte und eben sorgt halt immer wieder für den ein oder anderen Steal. Averaged auch 1,6 Steals pro Spiel. Und ja, eben, ich finde seine Zahlen der letzten Saison sahen extrem gut aus. Er hat eine wirklich sehr, sehr starke Saison gespielt. Er hatte auch sehr, sehr krasse Line-Up-Daten, wobei man da dazu sagen muss, dass er eben auch viel mit Davis gemeinsam auf dem Feld stand. Aber trotzdem waren seine On-Off-Werte und dergleichen eben auf dem Level eines Superstars sozusagen.
Ja, die On-Off-Werte von Davis und Holiday waren beide so absolut durch die Decke, weil die Bank so schlecht ist.
Genau, eben. Das kommt natürlich bei den Off-Werten auch immer dazu. Das muss man auch immer als Kontext mitliefern, dass es natürlich auch extrem darauf ankommt, wer dann als Backup kommt. Und wenn ich mich gerade nicht täusche, dann hatten die Pelicans letzte Saison über Strecken, wie heißt er? Elfrid Payton, genau, als Backup-Option, der dann natürlich auch hilft, solche Werte so ein bisschen zu boosten. Aber eben, nichtsdestotrotz finde ich Holiday einen extrem kompletten Spieler, der wirklich alle drei Facetten, die mir persönlich wichtig sind, nämlich sowohl Scoring als auch die Creation für andere, als auch die Defense auf einem wirklich sehr, sehr guten Level bringen kann. Und ja, er tut mir auch ein bisschen leid, dass er jetzt bei den Pelicans zwar ein junges, interessantes Team hat, aber dennoch im nächsten Jahr wahrscheinlich keinen allzu relevanten Basketball spielen wird, leider.
Ah, ich glaube, da gibt es andere Spieler, die einem mehr leid tun können. Also ich wäre lieber in der Situation von Jrue Holiday als in der Situation von Chris Paul.
Okay, auch wieder wahr.
Ich meine, er hat da jetzt auf jeden Fall ein Team, das aufregend ist, das sehr viel Aufmerksamkeit bekommen wird, das auf jeden Fall das Potenzial hat, relativ schnell auch Erfolg zu haben. Und da muss man einfach mal sehen, was solche Leute wie Ball und Ingram dann auch leisten können. Ne? Denn also bei den Lakers, das war halt auch einfach keine gute Mischung, das war kein guter Fit. Mit Rondo und JaVale McGee zusammen zu spielen, ist auf jeden Fall auch nicht besonders gut für die On-Off-Zahlen oder für den eigenen positiven Impact. Es ist halt einfach so. Man muss einfach mal sehen, ob das in einem anderen Setting nicht vielleicht alles auch ganz gut zusammenpasst und man jetzt eine Saison lernt und im nächsten Jahr vielleicht schon ein bisschen überraschen kann. Und David Griffin hat ja gesagt, Jrue Holiday, das ist dein Team. Und Holiday hat daraufhin eine sehr positive Reaktion gezeigt, hat so sehr stark darauf reagiert, sehr, sehr positiv, dass es jetzt sein Team ist. Er hat gesagt, das ist das, was er immer wollte. Er wird das Team führen und wird versuchen, der beste Leader zu sein. Und es gab im April eine Umfrage, da haben 116 NBA-Spieler mitgemacht. Da wurden sie gefragt, wer ist der most underrated Player der Liga? Und da hat Jrue Holiday die meisten Stimmen bekommen mit 16% und Lillard ist auf 2 gelandet mit 6,8. Also Holiday, auch bei seinen Peers, gilt er als einer, der ziemlich underrated ist. Und ich hoffe für ihn, dass er jetzt mit diesem Team einfach mal zeigen kann, wer er ist. Ich bin da ja auch sehr hoch bei ihm, weil bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich habe ja schon gesagt, dass er eventuell eine bessere Saison nächstes Jahr spielen kann als LeBron James.
Oh ja, stimmt.
Und klar, der Pick ist gewagt, aber ich halte einfach sehr, sehr viel von Holiday und ich glaube, wenn er nächste Saison die Schlüssel überreicht bekommt, dann könnte er diesen Truck vielleicht sehr interessant fahren. Mal sehen. Dann mache ich mal mit meinem zweiten Spieler weiter, den ich für underrated halte, und zwar ist es Paul Millsap. Paul Millsap, ein Spieler, den ich immer schon sehr gut fand, von dem ich immer schon sehr, sehr viel gehalten habe. Aber jetzt in letzter Zeit ist er ja so ein bisschen, also er wirkte so, als wenn er nachlässt. Und ich habe immer gedacht, ja, Paul Millsap, ist er vielleicht ein bisschen alt? Ist er das Geld nicht wert? Brauchen die Denver Nuggets ihn überhaupt noch? Sollten sie die Option ziehen für 30 Millionen? Und dann haben sie es getan. Und ich habe jetzt gerade in letzter Zeit mich einigermaßen viel mit den Denver Nuggets beschäftigt. Ich habe da auch noch so ein paar andere Spieler gescoutet, zum Beispiel Malik Beasley, weil ich den auch sehr, sehr positiv finde. Und dann beim Wühlen der Zahlen ist mir immer wieder aufgefallen, was für einen krass positiven Impact Paul Millsap hat. Und ich habe mal geguckt, in allen Spielen in der letzten Saison, in denen Paul Millsap über 30 Minuten gespielt hat, sind die Denver Nuggets 19-5. Und er ist einfach ein Spieler, der in allen möglichen Kombinationen funktioniert. Also erstmal bei Cleaning the Glass habe ich ziemlich viel so mit den Lineups mal rumgeklickt. Also ich finde immer normales Plus-Minus, wenn man sich einfach nur die On-Off-Zahlen anguckt und so weiter, das sagt einem nicht so viel, aber wenn man ganz verschiedene Kombinationen eingibt und guckt, wie zum Beispiel auch die schlechteren Defender mit einem wie Paul Millsap auf dem Feld aussehen, dann kann man da schon einiges draus ablesen. Und erstmal mit Paul Millsap auf dem Feld sind die Nuggets in 3800 Possessions bei plus 9 und ohne ihn in 3900 Possessions bei minus 1,7. Also ein riesiger Impact bei ihm. Und dann eben zum Beispiel Millsap und Jokic zusammen plus 9,9 und Jokic ohne Millsap 0,0. Und das sind eben so schon Sachen, mit denen es losgeht. Und dann eben die schwachen Verteidiger, zum Beispiel Beasley und Barton, die sehr große defensive Probleme haben, wenn sie nicht mit Millsap drauf sind. Mit ihm sind sie insgesamt bei plus 11,4 und ohne ihn sind sie bei minus 22,5. Also auch in relativ vielen Possessions. Also mit ihm 377, ohne ihn 435. Das ist jetzt nicht super viel, aber es zeigt einfach, was für einen krassen, positiven Impact Paul Millsap hat. Und das zieht sich halt auch über die ganze Saison durch. Er hat in den letzten 4 Monaten der Saison zweistellige On-Off-Zahlen gehabt. Und ja, also teilweise wirklich Fabelwerte, zum Beispiel im Februar 122er Offensivrating, 101er Defensivrating. Und ja, das hat mich alles ziemlich überzeugt und man hört so wenig von Paul Millsap und er wirkt immer schon eher wie so ein Veteran, der dann noch so einigermaßen mitläuft. Aber ich glaube wirklich, dass das der Spieler ist, der dieses Team da auf den zweiten Platz gebracht hat, denn die Denver Nuggets sind ja so super jung. Und ich glaube, dass das einfach auch so ein Spieler ist, wie ihn zum Beispiel die Kings oder die Hawks genau brauchen könnten, um so einen jungen Kader in die richtige Richtung zu bringen.
Ja, also Paul Millsap ist auf jeden Fall auch ein absolut verständlicher Pick. Eben, er ist wirklich ein wahnsinnig vielseitiger, versatiler Spieler, der auch meiner Meinung nach immer ziemlich genau hinschaut, was denn das Team von ihm brauchen könnte und versucht dann genau das zu liefern. Und eben bei den Nuggets im letzten Jahr war das halt vor allem seine Defense, die da dem Team extrem geholfen hat. Er hat in der Offense erkannt, dass Jokic als Creating Big sozusagen nochmal 2 Stufen über ihm anzusiedeln ist. Er hat ja in seiner Karriere auch schon Saisons gehabt, wo er eben vergleichsweise viel den Ball in der Hand hatte und hat sich stattdessen auf andere Dinge beschränkt. Und er ist eben auch jemand, der so einem Team einfach enorm hilft, gerade so einem jungen Team wie den Nuggets, da dann schon relativ schnell, relativ erfolgreich zu sein. Und genau die Lineup-Daten, die du gerade genannt hast, die skizzieren das Ganze ja auch ganz gut.
Ja, so kann ein Spieler, der 12 Punkte im Schnitt hat, doch einen ziemlich großen Impact haben. Scoring ist nicht alles. Und haben wir noch einen underrated Player? Hast du noch einen?
Genau, ich habe noch einen.
Ah ja, ja. Genau, ich hab sogar auch noch einen, genau.
Ja, genau, ich habe den, wo ich jetzt wieder so ein bisschen gespannt bin, wie du reagierst. Mein Plan ist bisher eigentlich ganz gut aufgegangen, dir jetzt mit Jrue Holiday so ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren sozusagen, weil ich eben auch wusste, dass du von dem extrem viel hältst.
So machst du das also.
Genau, ist alles reine Strategie eigentlich. Und ja, als nächsten Spieler würde ich dir jetzt Devin Booker anbieten. Ein Spieler, der meiner Meinung nach extrem polarisiert, der zum einen seine Fans in der Liga hat, die extrem viel von ihm halten und ihm eben auch extrem viel Potenzial zuschreiben. Und eben die andere Fraktion, die ihn ja eher so als diesen klassischen Good Stats on a Bad Team Guy sieht. Und ich muss mich allerdings ganz klar zu ersterer Fraktion zählen. Ich persönlich halte auch extrem viel von ihm und finde auch, man muss bei den Suns ziemlich genau hinschauen, unter welchen Umständen sozusagen seine Leistungen zustande kommen. Und ja, erst nochmal allgemein zu ihm. Er ist jetzt immer noch erst 22 Jahre alt, spielt allerdings demnächst seine 5. NBA-Saison. Hat in den letzten 2 Jahren allerdings immer wieder ein paar Spiele verpasst. Also letzte Saison waren es 18 Spiele, davor sogar 28. Aber was mich persönlich trotzdem extrem beeindruckt, ist, dass er sich bisher wirklich von Jahr zu Jahr kontinuierlich in mindestens einem Aspekt seines Spiels wirklich signifikant gesteigert hat. Und ja, letztes Jahr resultierte das Ganze in 26,5 Punkten pro Spiel und 7 Assists bei immerhin für Liga-Verhältnisse durchschnittlicher Effizienz. Und das finde ich persönlich schon relativ beeindruckend, weil es eben ein extrem...
Was sind denn die Sachen bei ihm, die dich bisher am meisten beeindruckt haben, die er verbessert hat?
Jetzt gerade in der letzten Saison würde ich sagen, sein Playmaking. Also da hat er wirklich nochmal einen klaren Schritt nach vorne gemacht und hat gerade aus dem Pick-and-Roll heraus und gerade, wenn man auch die Umstände des Teams bedenkt, also zum Beispiel waren letztes Jahr eben mit Ayton und Bridges zwei seiner häufigsten Mitspieler noch Rookies, die ihre erste Saison bestritten haben. Und auch einer seiner häufigsten Mitspieler, Josh Jackson, finde ich es extrem beeindruckend, was er da schon für Flashes beim Passing gezeigt hat. Und genau, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er eben in einem Team mit ja wirklich fähigen Schützen und auch insgesamt fähigeren Spielern umgeben wäre, könnte ich mir da noch höhere Höhen für ihn sozusagen vorstellen. Und auch was seine Wurfauswahl angeht, bin ich davon überzeugt, dass er ja bei den Suns da wirklich unter extrem schwierigen Bedingungen schon einen relativ beeindruckenden Job macht. Also er kreiert sich viele seiner Würfe selber, vor allem seine Zweipunktwürfe, muss immer wieder ja schlechte Würfe nehmen oder nimmt schlechte Würfe. Aber das ist auch wieder so ein Punkt, wo meiner Meinung nach halt so ein bisschen ja die Alternativen des Teams fehlen. Also die Defense des Gegners kann sich auch extrem gut auf ihn einstellen, weil er halt bisher der einzige von den Suns ist, der wirklich ja konstant hohe Scoring-Gefahr ausstrahlt. Und trotzdem schafft er es beispielsweise schon sehr gut, Freiwürfe zu ziehen, beziehungsweise zum Korb zu ziehen und auch in der Midrange seine Spots zu finden. Nur beim Dreier, ja, war die letzte Saison jetzt leider nicht ganz so überzeugend. Da hat er nur 32,5% getroffen. Allerdings trifft er über die Karriere bisher insgesamt schon ziemlich solide. Und das ist halt auch so ein Aspekt, den ich wieder so ein bisschen auf die Looks, die er da einfach auch in diesem Team bekommt, zurückführen würde. Und was er sich auch noch definitiv ankreiden muss, ebenso wie vorhin auch John Collins, ist eben, dass seine Defense bisher noch extrem schwach ist. Also ich finde ihn on-ball in Phasen teilweise sogar okay, aber er ist gerade im Team verbunden ein extrem schwacher Verteidiger, dem auch absolut einfach der Effort fehlt, der teilweise in Plays völlig auscheckt und da noch einiges an Einsatz vermissen lässt. Aber das ist zum Beispiel auch wieder so ein Punkt, den ich halt zumindest in gewissen Teilen auf seine enorme offensive Last zurückführen würde, da er in der Offense ja wirklich quasi die Suns im Ein-Mann-Unternehmen so ein bisschen verkörpert. Und ich persönlich es ihm dann mit 22 Jahren nicht so 100% zum Vorwurf machen würde, dass er in der Defense dann immer wieder sich Pausen nimmt und sich da so ein bisschen ausruht. Und auch hier kann man eben wieder auf die Mitspieler verweisen, die dann natürlich auch bisher keine so große Unterstützung waren, wenn es eben um das Erledigen von Defensivaufgaben ging.
Ja. Genau. Ja, ich muss sagen, ich bin bei Devin Booker wirklich auch total zwiegespalten. Ich finde es, wie du schon gerade gesagt hast, sehr schwer, ihn einzuschätzen, weil er bei so einem schlechten Team ist. Aber wir werden es in der nächsten Saison vielleicht etwas genauer wissen, wie es läuft, denn der Roster wurde sehr stark umgestellt und so langsam müssen da ja mal Schritte nach vorne kommen. Eine Sache, die mich da sehr hoffen lässt, ist, dass sie vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Konstanz reinbringen, denn in der letzten Saison haben sie so viele verschiedene Lineups gespielt. Also zum Beispiel die meistgespielte Lineup mit Ayton und Booker ist 411 Possessions. Das ist super wenig. Also da haben andere Starspieler oder andere Starting Fives zusammen teilweise so 1700 oder so. Und die haben halt immer mit sehr vielen anderen Spielern dann zusammengespielt. Und diese meistgespielte Lineup mit Ayton und Booker hat defensiv 121,8 zugelassen, also 121,8 Punkte zugelassen und nur 107 selber gemacht. Also das wäre die schlechteste Defense in der Liga-Geschichte, würde ich mal sagen. Also das ist schon etwas fraglich für mich, ob man mit den beiden Jungs tatsächlich mal irgendwie was defensiv Positives aufs Feld bringen kann. Ich bin eben auch sehr kritisch, was Ayton angeht, aber ich bin gespannt. Ich bin auch schon auf jeden Fall begeistert von den offensiven Fähigkeiten von Booker, auch wenn es sich bei den Suns insgesamt noch nicht in sehr viel offensiver Firepower fürs Team niederschlägt. Aber ja, wie gesagt, mit dem Kader kann man insgesamt einfach nicht besonders viel erwarten.
Genau, also ich glaube, das ist auch der häufigste Kritikpunkt, dass einfach bisher der Teamerfolg in seiner Karriere völlig ausgeblieben ist. Obwohl er eben auch schon relativ früh gute Zahlen aufgelegt hat. Aber da muss man halt, finde ich, wirklich auch so ein bisschen aufs Management der Suns verweisen. Also die Teams, die in den letzten Jahren gestellt haben, waren ja wirklich katastrophal. Und ja, ich finde, es wird auch teilweise ein bisschen unterschätzt, wie schwierig es ist, in so einem Team trotzdem auf halbwegs effiziente Weise wirklich so viele Punkte zu erzielen. Einfach weil gegnerische Defensiven eben ganz genau wissen, dass Booker in erster Linie den eigenen Wurf suchen wird und dass Booker der einzige Spieler ist, der wirklich ernstzunehmend ist und deswegen halt auch oft viel Hilfe schicken, Double-Team schicken, ihn teilweise sogar mit Triple-Teams zukleistern. Und drumherum fehlt halt gerade in der Offensive jegliches Shooting und eben auch in der Defensive war da einfach bisher noch nichts, was jetzt auch gezeigt hat, ob sich seine eklatanten Schwächen denn in irgendeiner Form brauchbar kompensieren lassen oder so.
Ja. Kommen wir zum nächsten Spieler. Also mein letzter Most Underrated Player ist Jusuf Nurkić. Einerseits, weil er statistisch eine krasse Saison gespielt hat und dann auch, weil das Zusammenspiel und einfach der Impact, wenn er mit McCollum und Lillard auf dem Feld ist, riesengroß ist. PIPM, das ist so eine Metrik, die den Impact von Spielern berechnet und das ist so Luck-adjusted, also alle möglichen Sachen, die mit Glück haben, Freiwürfe und Rebounds und sowas, die sind da dann eben adjusted und da ist er auf dem 10. Platz der gesamten Liga und einfach die vergangene Saison mal statistisch, zum Beispiel im Januar hat er 17 Punkte, 1,2 Steals, 2,4 Blocks, 4,1 Assists und 11 Rebounds im Schnitt gemacht. Das ist schon ziemlich krass für ein Center und da würde ich mal sagen, eine vergleichbare Statline hatten wahrscheinlich nicht besonders viele in der vergangenen Saison. Vielleicht auch kein einziger und post All-Star-Break hatte er 17,8 Punkte und 11 Rebounds im Schnitt. Dazu 3,4 Assists und gerade dieses Playmaking, wir haben es auch im Preview-Pod oder im Power-Ranking-Pod schon gesagt, das wird den Blazers in der kommenden Saison sehr, sehr doll fehlen. Und die Zahlen, also Nurkić hat 28 Possessions in der kompletten letzten Saison ohne Lillard und McCollum gespielt. Also er war immer mit mindestens einem von den beiden auf dem Feld, aber selbst das war relativ wenig. Und meistens war er eben mit McCollum und Lillard auf dem Feld und das sehr, sehr erfolgreich. Mit Nurkić und Lillard und McCollum auf dem Feld waren sie plus 10,2, also eine super potente Mischung, die drei. Und gerade offensiv sind die Lineups mit Nurkić in einem unglaublich hohen Bereich. Also defensiv auch stark, aber offensiv, also mit Nurkić auf dem Feld hatten die Blazers quasi die beste Offense der Liga und das ist eben schon ein richtig krasser Impact gewesen, den er da hatte und das hat ihn dann so stark gefehlt und dann hat er sich ja am Ende das Bein gebrochen, eine Freak-Verletzung und einfach ein richtig schlimmes Ding, also wirklich so eine Verletzung, die man sich nicht ansehen darf und danach haben sie in 832 Possessions bis zum Ende der Saison minus 5,1 gehabt, also plus 10,2 mit Nurkić, minus 5,1 ohne ihn und natürlich muss man jetzt sagen, die Center, die sie dann haben, die sind nicht so besonders doll. Enes Kanter, Myers Leonard und Collins. Aber da zeigt sich einfach nochmal, was für ein positiver Spieler Nurkić da war. Mit Kanter minus 4,6, mit Leonard minus 14,7 und mit Collins plus 0,3, wenn Lillard und McCollum auf dem Feld waren. Also mit zwei All-Star-Level-Spielern und der eine sogar einer der besten Point Guards der Liga. Weit im negativen Bereich mit den Centern, die sie dann noch verblieben hatten. Und von daher für mich Nurkić einer der am meisten underrateden Spieler, was natürlich auch daran liegt, dass er einfach ein riesiger Koloss ist und viele Teams einfach kleiner spielen und man bei ihm denken könnte, er kann das Pick-and-Roll nicht so gut verteidigen. Aber die Blazers spielen eben fast immer big. Die haben in der gesamten Saison 16 Possessions ohne einen richtigen Center auf der Center-Position gespielt und selbst in den Playoffs gegen die Warriors, als es offensichtlich nicht funktioniert hat, haben sie noch einen riesigen tiefen Drop gespielt. Gegen Steph Curry stand Enes Kanter da immer noch mit den Füßen weit in der Zone. Also die Blazers sind da schon sehr konservativ gewesen und konnten dann danach auch nicht umstellen und von daher Nurkić für mich da noch hier bei den Top 3 underrated mit dabei.
Ja, Nurkić ist auch ein starker Pick auf jeden Fall. Also eben, du hast es angesprochen, diese Drop-Defense, die hat er einfach auf exzellente Weise ausgeführt und da wirklich auch die defensive Ceiling des Teams durch seine Präsenz in der Zone nochmal extrem angehoben. Und eben, man hat dann auch in den Playoffs gesehen, was passieren kann, wenn eben dieser Fels in der Mitte so ein bisschen wegbricht, beziehungsweise wie schlimm Enes Kanter aussieht, wenn er eben das Pick-and-Roll gegen jemanden wie Stephen Curry verteidigen soll. Also der hat ja wirklich in den Conference Finals mit dem Katzenmaus gespielt Und genau, auch an der Offense hat Nurkic wirklich ja eine sehr, sehr gute Saison gespielt, war selber wieder effizienter in seinen Aktionen, war ein sehr, sehr guter Pick-and-Roll-Partner mit Damian Lillard und hat eben auch dieses Passing-Game echt, ja, wirklich stark gebracht. Also die Blazers hatten wirklich ein paar wunderschöne Plays, wo er irgendwelche Backdoor-Cuts bedient und eben er auch immer wieder so ein bisschen phasenweise die Entscheidung mit dem Ball in der Hand trifft. Und das mit in einem Team, wo eben mit Lillard und McCollum zwei exzellente Ballhändler zur Verfügung stehen. Und ja, umso bedauerlicher, dass er jetzt in der nächsten Saison aufgrund dieser Freak-Verletzung erstmal nicht am Spielgeschehen teilnehmen wird. Also da muss man echt mal gespannt sein, wie viel von dem, was Nurkic gebracht hat, dann auch Hassan Whiteside reproduzieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass er defensiv ja zumindest annähernd versuchen kann, diese Rolle einzunehmen, aber offensiv wird da definitiv was fehlen. Und genau, deswegen Nurkic auch ein sehr, sehr guter Pick für einen Underrated-Spieler.
Ja, ein Punkt, den man bei Nurkic noch auf jeden Fall mit anführen muss, ist sind seine verbesserten Freiwürfe. Also erstmal hat er eine Career-High genommen mit 5,1 und dann hat er auch noch 77,3% getroffen, nach dem All-Star-Break sogar über 80%. Und vorher hatte er die Saison zum Beispiel 63, ist ein 66-prozentiger Career-Schütze, also da auch deutliche Schritte nach vorne gemacht. Er hat sogar versucht, ein paar Dreier zu nehmen. Also in der Preseason hat man noch gedacht, eventuell baut das ins Game ein und dann hat das aber nicht wirklich gemacht. Aber man merkt schon, dass er auch sehr hart an seinem Spiel und an seiner Technik da arbeitet. Und ich hoffe, dass er auf dem gleichen Level wieder zurückkommen kann.
Genau, was ich bei ihm so ein bisschen awkward fand, war immer, dass er auch ja gern irgendwelche längeren Midranger eingestreut hat, obwohl er ja eigentlich keinen wirklich gefestigten Wurf hat. Und es hat teilweise auch seine Effizienz ziemlich geschadet. Aber auch da hat er in der letzten Saison dann wieder deutlich öfter eben auch den Weg zum Korb gesucht und sich dann nicht auf irgendwelche halbgaren Mitteldistanzwürfe verlassen. Und genau deswegen auch letzte Saison eine ja, sehr, sehr starke und auch effiziente Saison spielen können.
Ja, er hat 79 Jumper aus dem 16 Feet bis 3-Punkte-Linie Bereich genommen, also lange Zweier. Davon 34 getroffen, immerhin 43%. Das ist ja für so einen Big Man gar nicht so schlecht. Er hat 3 von 29 Dreier getroffen. Das sind 10%, das ist richtig scheiße. Und 10 bis 16 Feet, also so Freiwurflinie rum, hat er 39% getroffen, aber nur 46 genommen.
Genau, ja. Also das war halt vor allem in der Saison davor, sahen die Werte deutlich schlimmer aus. Also er hat letzte Saison auch ein bisschen besser getroffen, aber hat vor allem eben auch wieder mehr Abschlüsse am Ring genommen. Also ja, in dem Maße ist es ja auch vertretbar. Da ist er ja auch insgesamt noch ein effizienter Spieler. Nur in der Saison davor waren es halt nochmal ein paar Würfe mehr, die eben aus dieser Mitteldistanz kamen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat er die eben auch wesentlich schlechter getroffen. Deswegen, hat es so, wie er es in der letzten Saison gemacht hat, schon alles seine Richtigkeit.
Ja. Ja, du hast recht. In der Saison davor hat er 130 genommen mit 36%. Das hat er deutlich reduziert und besser getroffen.
Genau.
Ja, Tom, jetzt sind wir schon über eine Stunde rüber. Wir haben ja noch den Punkt, was unsere Top 5 League Pass Teams sind. Mhm. Wir können es ja einfach kurz halten und die nochmal nennen und die Folge dann für heute damit beschließen. Da bin ich jetzt mal gespannt, welche Teams du Stand jetzt, sowas kann sich natürlich innerhalb der Saison immer nochmal irgendwie ändern, dass man dann irgendwie merkt, oh, das Team gefällt mir irgendwie gerade doch viel besser, aber wenn die Saison jetzt startet, auf welche fünf Teams hast du am meisten Bock zu gucken?
Genau, also Stand jetzt habe ich zum einen definitiv die Utah Jazz auf dem Zettel, die ich wirklich jetzt in der aktuellen Konstellation extrem interessant finde. Ich bin eben auch jemand, der Donovan Mitchell schon immer gern zugeschaut hat, der die Defense der Jazz bewundert und auch solche Rollenspieler wie Joe Ingles sehr unterhaltsam findet. Und ja, zu dieser Mischung wurden jetzt eben noch Mike Conley und Bojan Bogdanovic dazu genommen, die ihnen offensiv definitiv extrem weiterhelfen werden. Und deswegen werden die Utah Jazz auf jeden Fall eins der Teams sein, die ich sehr eng verfolgen werde in der nächsten Saison.
Ja, ist bei mir genauso. Die sind bei mir auch dabei. Ich liebe jeden Spieler, den sie in der Starting Five haben. Und ich liebe Ed Davis. Also, und ich will mir natürlich den Breakout von Donovan Mitchell auch natürlich sehr gerne live ansehen.
Ja, und ich muss auch sagen, ich halte auch extrem viel von Quinn Snyder. Also der hat wirklich, auch in den letzten Jahren schon gute Ideen gehabt, um auch aus einer teilweise etwas limitierteren Offense schon relativ viel rauszukitzeln. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich da wirklich auch ein paar coole Sachen überlegen kann, die man eben dann noch zusammen mit Conley und Bogdanovic laufen könnte.
Ja, und ich stehe einfach total auf Teams, wo jeder Spieler schießen kann. Und okay, man eben einen Rimrunner und Lobthreat hat. Und das ist eben Gobert der Beste. Also die Starting Five wird traumhaft anzusehen sein. Welches ist dein zweites Team?
Ja, dann habe ich mir tatsächlich noch immer noch in Mode sozusagen die Golden State Warriors aufgeschrieben. Einfach weil ich eben auch jemand bin, der Stephen Curry extrem gerne zuschaut. Ich hege große Hoffnung, dass er in der nächsten Saison ja wieder so ein bisschen an seine MVP-Leistung anknüpfen kann. Zumindest wieder ähnliches Volumen gehen wird, weil ja jetzt mit dem Abgang von Durant und der Verletzung von Thompson eben zwei absolute Offensivsäulen des Teams leider vorerst bzw. dauerhaft wegfallen. Und ja, er hatte auch einen weiteren Spieler hinzubekommen in D'Angelo Russell, den ich auch ziemlich interessant finde, dem ich auch sehr gern zuschaue. Auch wenn ich seine Spielweise durchaus kritisch sehe aus analytischer Sicht, aber ich finde, er ist wahnsinnig unterhaltsam anzuschauen, weil er eben auch ja irgendwie einfach ein sehr, sehr stilvolles Spiel hat und auch einfach coole Pässe spielt, beziehungsweise auch mal ja wirklich heiß laufen kann, genauso wie eben Curry auch. Deswegen stelle ich mir die beiden als Backcourt ähnlich unterhaltsam vor, wie eben in der Vergangenheit auch schon Curry und Klay Thompson gewesen sind. Und ich bin zum Beispiel auch gespannt, wie sich Draymond Green in der nächsten Saison präsentieren wird. Der dürfte in der Regular Season ja wieder ein bisschen mehr Effort zeigen, nachdem in den letzten Jahren eigentlich immer klar war, dass er sich seine Kraftreserven schön bis in die Playoffs aufheben kann. Und genau, die Warriors sind ebenfalls ein Team, das meiner Meinung nach einfach auch einen attraktiven Basketball spielt, eine schön anzuschauende Spielweise an den Tag legt, der ich einfach grundsätzlich auch ganz gern zuschaue.
Ja, kann ich verstehen, aber die sind bei mir nicht auf dem Zettel. Ich habe einfach Lust, andere Teams zu sehen. Und ich werde auf jeden Fall bei den Warriors mal reingucken, mal gucken, was sie so machen. Aber ich habe da zum Beispiel die Pelicans auf dem Zettel. Ich will Zion sehen. Ich will sehen, was die jungen Lakers jetzt bei den Pelicans machen können. Ich will Jrue Holiday sehen und J.J. Redick als Mentor und Jackson Hayes beim Slam. Und mal gucken, was bei denen so geht. Aber ich denke, die Pelicans haben die meisten Leute wahrscheinlich auf ihrem League Pass Teamzettel. Hast du die auch drauf?
Genau, die Pelicans wären jetzt bei mir auch als nächstes gekommen.
Ja, die, wahrscheinlich kannst du 100 Leute, die NBA schauen, nächste Saison pollen. Und bei 5 Teams hat jeder die Pelicans dabei, würde ich mal sagen. Also würde mich mal interessieren, ob es irgendwelche Leute gibt, die die nicht drauf haben auf dem Zettel.
Ja, das ist auf jeden Fall eine These, der werde ich wahrscheinlich zustimmen. Und ich finde es auch irgendwo ein bisschen witzig, weil sie hatten eben letztes Jahr mit Anthony Davis ja eigentlich einen Superstar. Und da wären sie, glaube ich, bei relativ wenig Leuten nur in der Top 5 gelandet. Aber da merkt man halt auch schon, wie groß auch der Hype mittlerweile eben um Zion Williamson ist. Und wie du auch schon gesagt hast, haben sie einfach auch ja echt noch ein paar Spieler dabei, die einfach ja interessant anzusehen sind. Eben auch J.J. Redick, den sie jetzt dazu bekommen haben. Dann eben diese ehemaligen Lakers-Spieler wie Lonzo Ball, Brandon Ingram, den ich jetzt auch schon über seine gesamte Karriere hinweg ganz gern verfolge eigentlich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Elvin Gentry einfach wieder einen schnellen, attraktiven Offensivbasketball spielen lassen wird, der eben dann zusammen mit solchen Naturgewalten wie Zion Williamson extrem interessant anzusehen sein dürfte.
Ja, und zu Anthony Davis, da würde ich nochmal sagen, also wenn die alle Spieler gehabt hätten, die jetzt im Kader sind, außer Zion und dann mit Anthony Davis, dann wäre das Team auch bei vielen Leuten im League Pass gelandet. Die Pelicans waren einfach so schlecht anzugucken, weil sie nur Holiday und Davis hatten und der Rest des Teams einfach unterdurchschnittlich war.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es lag jetzt nicht irgendwie an Anthony Davis im Besonderen.
Eben ja, von dem eigentlich ist er ja schon jemand, den man sich gut angucken kann.
Genau, auf jeden Fall, ja.
Ja. Dann sag ich mal, wen ich noch hab. Hier, die Houston Rockets. Mhm. Ich will unbedingt sehen, wie das funktioniert mit Westbrook und James Harden. Ich bin sehr gespannt, wie die beiden nebeneinander spielen, wie das aussieht, wenn Westbrook mit den Shootern zusammen auf dem Feld ist. Westbrook und Capella, die Kombination. Also letzte Saison waren die meisten Assists, also Top 10 Duos waren Adams und Westbrook und Capella und Harden. Und jetzt spielen Westbrook und Harden beide mit Capella zusammen. Also da wird es wahrscheinlich Alley-oops regnen für Clint Capella. 48 Minuten lang am besten. Na, so lange kann Capella nicht spielen. Aber ich bin total gespannt, wie das aussehen wird, was Russell Westbrook macht, wenn Harden den Ball in der Hand hat. Ich habe sie als das beste Western Conference Team in der Regular Season getippt. Ich bin super gespannt, ob sie tatsächlich die Teams in der Regular Season weghauen können. Und das werde ich mir mit einer Tüte Chips oder Popcorn immer genehmigen.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Also bei mir sind die Houston Rockets bei den ganz knappen Snaps, aber ich werde sie auf jeden Fall auch in der nächsten Saison eng verfolgen, weil eben einfach dieses Experiment mit Westbrook und Harden sehr spannend sein wird anzuschauen. Und was ich ganz witzig finde, ist, ich glaube, eben dieses Duo Westbrook-Harden ist das, was manche Leute gedacht haben, was dieses Duo Harden und Chris Paul gewesen wäre. Nämlich dieses, dass man mal schauen muss, wie sie da eben die Verantwortlichkeiten untereinander regeln, wie es klappt, wenn sie beide auf dem Feld stehen, inwiefern sie vielleicht auch ihr Spiel in irgendeiner Form umstellen müssen, um sich gegenseitig eben noch besser zu ergänzen. Da werde ich auf jeden Fall auch ganz genau hinschauen. Und ja, die Rockets sind auf jeden Fall auch eins der Teams der Western Conference, auch wenn ich sie jetzt persönlich, glaube ich, nicht auf Platz 1 in der Regular Season sehen würde.
Ja, das ist dein gutes Recht, Tom. Es sind alles nur educated guesses. Hast du noch irgendwen?
Genau, ich habe dann jemanden, den ich durchaus auch als Kandidaten für den ersten Platz in der Western Conference sehen könnte, auch wenn ich sie nicht als absoluten Favoriten sehe, und zwar die Los Angeles Lakers, weil ich eben, wie ja vorhin auch schon relativ am Anfang des Podcasts angeklungen ist, einfach extrem viel von dieser LeBron-James-Anthony-Davis-Kombination halte und wirklich sehr gespannt bin, inwiefern LeBron James Davis da jetzt noch so ein bisschen pushen kann, inwiefern die beiden miteinander harmonieren, inwiefern Davis vielleicht am defensiven Ende LeBron zur Seite springen kann. Und ich finde, die Lakers ja sind einfach auch momentan ein Team, das eben extrem viel Buzz generiert, wo man einfach auch so ein bisschen gespannt ist, wie jetzt die ganzen Leute, die sie sich reingeholt haben, funktionieren. Ich bin gespannt, was für eine Saison Cousins spielen wird. Ich bin gespannt, welche Lineups funktionieren, welche Lineups nicht funktionieren, wie die Personalie Rajon Rondo gehandhabt wird und eben solche ganzen Geschichten. Deswegen werde ich bei den Lakers auch ein bisschen genauer hinschauen.
Ja, da bin ich voll dabei. Die Lakers sind bei mir auch auf dem Zettel und ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Also, ob sie viel gewinnen, ob sie viel verlieren, egal wie es läuft, es wird sehr, sehr interessant werden. Und ich habe ja auch Davis, LeBron und Danny Green als die beste Big Three der Liga gewählt im letzten Podcast. Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie die drei zusammen dann funktionieren. Ich habe noch die Denver Nuggets auf dem Zettel. Mhm. Ja, junges Team, letzte Saison schon richtig viel Spaß gemacht, die anzugucken. Und jetzt mit Jeremy Grant nochmal jemanden, der auch wahrscheinlich ziemlich underrated ist, auch ein richtig guter Spieler, nochmal dazugekriegt. Und ich mag einfach, wie Jokic spielt. Ich mag ihm gerne zugucken. Und ich erwarte einfach auch noch da bei vielen Spielern, dass sie einen Schritt nach vorne machen. Gary Harris besonders, der jetzt immer so viele Spiele verpasst hat in den letzten Jahren. Aber ich habe einfach Lust auf die. Ich mag die Spielweise. Ich mag die Spielertypen. Sie haben mit Paul Millsap da den Veteran, der alles zusammenhält. Die werde ich mir auf jeden Fall reinziehen.
Ja, das kann ich auch gut verstehen. Die Nuggets sind bei mir auch bei den Snaps gelandet, ebenso wie die Boston Celtics, wo ich eben auf Kemba in diesem System gespannt bin, und die Los Angeles Clippers mit ihrem neuen Starflügel. Und ich habe mir aber als letztes Top-5-Team tatsächlich noch die Philadelphia 76ers notiert, weil ich einfach auch extrem gespannt bin auf dieses, ja, man kann es auch wieder so ein bisschen als Experiment bezeichnen, eben diese riesige Starting Five mit Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford und Joel Embiid. Und ja, ich bin einfach auch gespannt auf diesen Entwurf eines Teams sozusagen, der sich ja dann doch ziemlich krass auch von den anderen 29 Teams unterscheidet. Ich bin gespannt, wie das Ganze defensiv funktioniert, wie man offensiv am besten agieren wird. Und eben bin auch jemand, der eben so Spielern wie Ben Simmons oder auch Embiid extrem gerne zuschaut. Und genau, deswegen haben die Philadelphia 76ers bei mir auf den fünften Platz dieser Top-5-Teams geschafft.
Ja, kann ich gut verstehen. Ich hatte ja gerade noch bei Twitter diese Umfrage gemacht, mit wem würde man lieber seine Franchise starten, mit De'Aaron Fox oder Ben Simmons. Wen hast du gewählt? Oder hast du mitgemacht?
Ja, ich habe mitgemacht, fand ich auch eine sehr interessante Umfrage.
Ja, ich fand auch das, die Debatte hinterher, fand ich super gut. Ich konnte leider nicht daran teilnehmen, weil ich so viel mit der Familie und den Kindern zu tun hatte am Wochenende.
Mhm.
Aber ich werde auf jeden Fall meinen Senf nochmal dazugeben. Aber wen hast du gewählt?
Ich habe mich für Ben Simmons entschieden. Aus dem Grund, dass ich Ben Simmons Stand jetzt schon besser sehe. Bei Fox habe ich ein bisschen Sorgen, dass ich ihn wieder unterschätze. Aber ich will ihm jetzt auch noch nicht zu viel zusprechen, nachdem er jetzt eben genau eine Saison wirklich stark gespielt hat, auch seinen Wurf gut getroffen hat, sind bei mir noch nicht alle Fragezeichen ausgeräumt. Und ich glaube einfach, dass Simmons ein Spieler ist, dass bei dem man schon wirklich relativ viel bekommt, wenn man entsprechend seiner Limitation um ihn herum baut, weil er eben defensiv wirklich auch extrem stark ist. Ich glaube auch in der allgemeinen Wahrnehmung fast schon ein bisschen unterschätzt ist und eben auch, glaube ich, zunehmend lernt, so ein bisschen wie er sich selber in der Offense einbringen kann. Eben, er kann in der Transition den Ball pushen und mit seinem Playmaking da gute Aspekte liefern. Und im Halbfeld glaube ich, dass er ja auch noch gefährlicher sein könnte als Pick-and-Roll-Big-Man zum Beispiel, der dann aus der Short-Roll heraus Pässe spielt. Nur war da bisher halt die Problematik, dass die Sixers einfach noch nie diesen elitären Pick-and-Roll-Ballhändler hatten, der das in größerem Ausmaße irgendwie bei ihm geregelt hat. So ein bisschen eben zum Beispiel dieser Jrue Holiday-Typ. Butler hat es dann letztes Jahr phasenweise gemacht. Aber Holiday, sehe ich da doch nochmal eine Kategorie drüber, was jetzt die Creation of Pick and Roll angeht. Und genau, ich glaube, in so einem Team könnte Simmons wirklich sehr gut funktionieren. Und deswegen habe ich ihn über Fox gewählt. Und du?
Ja, ich sehe den Case für Simmons als sicherer an. Also ich denke, er hat den höheren Floor.
Mhm.
Ich finde, er ist jetzt schon in vielen Bereichen des Spiels sehr, sehr gut. Während man bei Fox eben wirklich eine Wette auf die Zukunft abschließt. Ne?
Genau.
Also da wettet man eben darauf, dass er sich verbessert, dass er seinen Wurf noch besser trifft und dass er wirklich zu einem guten Elite-Point-Guard wird, während man bei Simmons viele Sachen eben schon auf einem sehr, sehr guten oder teilweise sogar elitären Level hat. Zum Beispiel defensiv finde ich ihn jetzt schon super stark und mit seiner Athletik ist er natürlich auch echt schon ein ziemliches Phänomen. Von daher würde ich sagen, der Best-Case für beide Spieler, was ich mir vorstellen könnte, also für einen von den beiden, wäre mit Simmons einen Kader drum herum bauen, der perfekt zu ihm passt. Also zum Beispiel, das habe ich auch in dem Tauchgang-Podcast letzte Saison schon mal gesagt, Simmons quasi bei den Bucks in der Antetokounmpo-Rolle, einfach als derjenige, der da irgendwie kreiert und den Ball auf die Schützen kickt und den Platz hat, das wäre, glaube ich, für ihn die beste Rolle und auch der beste Outcome, den ich mir für einen von den beiden Spielern vorstellen könnte. Und ja, jetzt ansonsten wäre es jetzt in der, zum Beispiel bei den 76ers, könnte ich mir auch vorstellen, dass Fox vielleicht sogar besser funktioniert. Aber ich würde doch Simmons nehmen. Ich war auch schon ein bisschen überrascht, dass das Ergebnis so deutlich war. Ich habe auch schon mal phasenweise in der letzten Saison gedacht, vielleicht Fox. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so ganz überzeugt und ich sehe Simmons doch im Moment als den deutlich besseren Spieler. Und mir wäre die Wette einfach auf Fox ein bisschen zu riskant.
Mhm.
Also ich würde da Simmons nehmen. Wobei bei Simmons natürlich schon das Ding ist, ich habe 0,0 Vertrauen, dass sein Wurf nochmal irgendwann irgendwie richtig passabel wird, also brauchbar. Von daher muss man dann natürlich schon ohne den Wurf planen. Und da ist dann natürlich schon die Frage bei einem Spieler wie Simmons, in welchen Bereichen soll er sich denn noch signifikant verbessern? Also wie soll er sein Level noch heben? Denn so viele Sachen macht er schon gut. Rebounding, Passing, Defense. Also dann hat man vielleicht den Spieler, den man jetzt hat, aber der ist eben schon ziemlich gut.
Ja, also ich muss sagen, gerade was den Wurf angeht, da bin ich absolut deiner Meinung. Also ich glaube auch, man darf sich da nicht der Illusion hingeben, dass da jetzt aus dem Nichts auf einmal noch ein solider Jumpshot hervorspringt. Also da fehlen wirklich jegliche Basics, um da ja in die Richtung Hoffnung zu hegen. Aber ich glaube dennoch, dass er ja noch so Feinheiten oder Nuancen in seinem Spiel hat, die er eben noch durchaus verbessern kann. Also zum Beispiel das Postgame fand ich eben letzte Saison schon besser als in seiner Rookie-Saison. Da hat er schon ein, zwei Moves mehr gehabt, beziehungsweise die Moves, die er im Arsenal hatte, schon ein bisschen besser umgesetzt. Ich glaube, da kann er durchaus sich noch ein bisschen verbessern. Und ansonsten glaube ich auch, dass er Offball noch besser lernen kann, sich eben fürs Team gewinnbringend einzusetzen. Wenn dann eben seine Playmaking-Fähigkeiten nicht so gut funktionieren im Halfcourt, kann er da, glaube ich, trotzdem mit geschickten Cuts oder eben als Pick-and-Roll-Big-Man einen noch größeren Impact haben. aber das hast du, finde ich, auch gerade schon beim Fox-Beispiel ganz gut skizziert. Da ist halt auch die Frage, inwiefern dieses Sixers-Team aktuell wirklich ideal auf ihn zugeschnitten ist, weil ich ihn mir durchaus auch in anderen Teams, wie zum Beispiel den Bucks, noch stärker und dominanter vorstellen könnte, als jetzt in der aktuellen Konstellation mit den Sixers.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Debatte gewesen. Ich fand es sehr schön und ich muss auch sagen, dass ich wirklich total froh bin, dass ich bei Twitter gelandet bin. Du hast ja auch immer gesagt, hey, komm zu NBA Twitter, das ist echt cool.
Ja.
Und das fand ich wirklich super schön zu sehen. Ich habe diese Frage gestellt und da rechnet man ja jetzt gar nicht unbedingt mit so einer großen Debatte, aber dann ging es richtig hin und her und ziemlich viele gute Jungs haben da mitgeredet und ihre Punkte angebracht. Das macht echt Spaß, das ist echt richtig gut. Von daher kann ich auch nur nochmal empfehlen, wenn ihr noch nicht bei NBA Twitter seid, oder besser gesagt bei Twitter generell seid, aber ich nutze Twitter halt nur für die NBA, dann kommt da hin, folgt uns. Ich schreibe nachher nochmal unsere Handles in die Beschreibung rein. Es gibt auch noch dann in der Beschreibung den Weg, wie ihr die YouTube-Videos von Tom findet. Du kannst es ja hier jetzt auch nochmal anmerken, wie man deine Videos findet, Tom.
Genau, also die meisten meiner Videos findet ihr unter dem Kanal GoToGuys. Dort findet ihr eben unter anderem Videos zu vielen Spielern, die wir heute besprochen haben und auch vielen Aspekten, die heute thematisiert wurden. Und da werden auch in der kommenden Saison in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Sachen von mir hochgeladen werden. Also einfach mal bei YouTube GoToGuys eingeben, dann werdet ihr, denke ich, relativ schnell fündig werden.
Ja, super. Dann haben wir es für heute geschafft. Und ich danke dir vielmals, dass du dabei warst, Tom. Es hat wieder riesen Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ebenfalls. Also ich fand es sehr interessant wieder. Ich finde, wir haben echt coole, interessante Themen besprochen, wo die Meinungen teilweise auch durchaus auseinandergegangen sind. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein.
Ja, immer eine Freude. Also ciao, Leute, bis bald.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.